In der neuen Folge von Der Audiobeweis dürfen wir Peter Parkholt begrüßen. Wir sprechen mit dem Cheftrainer von Austria Klagenfurt über die aktuelle Saison und die weiteren Ziele der Weidmannsdorfer. Was zeichnet übrigens in der heutigen Zeit einen kompletten und erfolgreichen Trainer aus? War früher im Fußballgeschäft wirklich alles besser? Und welche Teams sieht der 64-Jährige bis zum Ende der Saison im Kampf um den österreichischen Meistertitel?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 238.
Ja, wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis, dem Podcast auf Sky Sport Austria, und freuen uns heute, den Cheftrainer von Austria Klagenfurt begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zeitnehmen und herzlich willkommen, Peter Parkholt.
Ein Hallo in die Runde.
Ja, denn ebenfalls mit dabei, auch heute wie so oft beim Podcast, der Audiobeweis, Alfred Tater. Grüß dich, Fredl.
Ich grüße euch.
Ja, und mit vollem Elan auch heute mit dabei, Martin Konrad. Servus, Martin.
Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem für den Alfred, weil er heute, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal nicht der Älteste in der Runde ist. Und in diesem Sinne sage ich schon vorab an den Peter, weil er nächste Woche Geburtstag hat, alles Gute.
Wow, das ist einmal ein Beginn. Dürfen wir auch verraten?
Nein, das kann man jetzt noch nicht annehmen. Na gut, außerdem, okay. Wenn ich dein Helm sehe, ich glaube, bist du der Älteste.
Großartig. Ja, toller Beginn. Wir verraten vorerst nicht, wie alt Peter Parkholt wird nächste Woche. Peter, für Sie und Ihr Team gab es in der 10. Runde der Admiral Bundesliga bekannterweise gegen die Austria eine knappe 0-1 Heimniederlage. Sie haben es dann bei uns im Interview auch angesprochen. Das geht alles in allem so auch in Ordnung. Die Veilchen waren auch das reifere Team. Was muss denn nach wie vor alles mitspielen, damit Ihr Team in dieser Saison etwas Zählbares mitnehmen kann?
Ja, dass man erstens einmal nicht die ersten 10, 15, 20 Minuten immer verschlafen. Ich habe es ja auch gestern schon betont, das ist ja nicht das erste Mal, wo man jetzt sehr gut ins Spiel kommt oder wo man nicht so ins Spiel kommt, wie sie es mir eigentlich vorstellen und wie wir es eigentlich ausgemacht haben. Aber das liegt natürlich an einem Gegner auch. Aber nichtsdestotrotz gehört immer dazu, man muss sie trotzdem relativ schnell da fangen. Und das dauert bei uns immer sehr, sehr lang, bis dann einmal eine Aktion, die was dann gut läuft, dass dann das Selbstvertrauen kommt, auch die Ballsicherheit. Und das hat gestern sehr, sehr lang gedauert. Und man muss auch das darauf zuschulden, dass natürlich viele Spieler darunter sind, die das erste Mal Bundesliga sind, die was natürlich das vom Tempo her nicht können. Aber das haben andere Vereine auch. Ich will das gar nicht als Entschuldigung hernehmen. Das ist auch, für das trainiert man ja Woche für Woche. Aber es gehört natürlich auch Spieler, brauchst du auch Typen drunter, die was auch Mannschaft auch führen, wo sie auch reden trauen, wenn es einmal nicht so läuft. Und da haben wir eigentlich nicht so viele Spieler, die was sie auch reden trauen, wenn es einmal nicht so läuft. Und dadurch läuft oft das Spiel so, wie es gestern ist. Und erst nach so 20, 25 Minuten sind wir dann so richtig eigentlich ins Spiel gekommen. Aber im Grunde genommen, so wie ich es gesagt habe, war es kein unverdienter Sieg für die Wiener Austria. Unsere zwei Top-Möglichkeiten, weil wir haben eigentlich nicht gehabt, haben wir leider nicht genützt, um in Führung zu gehen. Man muss aber dazu auch sagen, über den Elfmeter brauchen wir nicht reden. Das sieht man wieder, wie die Wahlentscheidungen sind oder die Schiedsrichterentscheidungen. Wir hätten da eigentlich schon in frühen Rückstand geraten können und war es vielleicht nur anders ausgegangen. Aber im Grunde genommen müssen wir weiter an uns arbeiten, um weiterhin Punkte zu machen.
Jetzt haben Sie es eh schon gesagt, Ende gab es die 0-1 Heimniederlage, aber in der 8. Minute, Janik Robatsch, höchst umstrittene Entscheidung, klares, strafbares Handspiel Ihres Verteidigers, Schiedsrichter Giesammer ließ weiterlaufen und auch der VAR schritt nicht ein, im Fall keinen On-Field-Review. Jetzt war es dann so, dass nach dem Match der Spielleiter Giesammer offen und ehrlich zugegeben hat, also es hätte Elfer für die Wiener Austria geben müssen. Wir sind alle nur Menschen und machen Fehler, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, vor allem nicht, wenn es um das Thema VAR geht, und in diesem Fall hat Ihr Team ja sogar davon profitiert. Aber Peter, wünschen Sie sich mehr solche klarer, offenen, geführten Interviews, wie von Schiedsrichter Sebastian Giesammer, wo er offen und ehrlich dann, ohne drum herum zu reden, sagt, ja, das war natürlich, habe ich so dann falsch wahrgenommen und wir machen natürlich Fehler, aber hilft das dann am Ende auch? Weiß nicht, Sie haben ja schon das eine oder andere Mal unter der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung gelitten.
Ich gehe jetzt ein paar Monate zurück bei der Europameisterschaft, dieses klare Anspiel beim Endspiel. Spanien.
Und in Deutschland.
Genau, genauso war diese Situation jetzt bei uns. Klar, der Robert kann da auch nicht viel dafür, weil du einfach diese Bewegung als Abwehrspieler hast, dass die einfach von der Bewegung her hast einfach die Hintern draußen. Er wird da angeschossen. Der Herr Gieshammer sagt vollkommen richtig, klarer Elfmeter. Ich habe das auch gleich nach dem Spiel gesagt, wann er pfeift oder wann er das richtig beurteilt, wäre es ein Elfmeter oder hätte Elfmeter gegeben werden müssen. Bin ich einverstanden, gar keine Frage. Ist auch super von ihm, dass er nach dem Spiel halt den Fehler zugibt. Aber da gebe ich nicht allein ihm die Schuld, sondern für das sitzen ja da Leute im Keller und müssen ihm helfen. Aber wir haben heuer schon so viele Situationen gehabt. Oder wenn man dann eine halbe Stunde später oder anderthalb Stunden später diese Elfmetersituation beim Rapidspiel sieht, da kann man jetzt auch wieder, das kann man wieder das, die nächste Diskussion. War das eine Absicht beim Rapidspiel? War es unabsichtlich? Es ist einfach schwer. Wir haben keine Linie drinnen. Es ist auch in Deutschland. Also ich habe auch gestern sehr lang oder am Samstag Bundesliga geschaut, auch die englische Liga. Auch dort passieren genau dieselben Fehler, wie es bei uns passieren. Also man soll nicht die österreichischen Schiedsrichter immer nur verdammen, sondern es wird auch in Europa genug Fehler gemacht, weil man eben keine einheitliche Linie hat, was ist jetzt da was.
Ja, finde ich einen sehr guten und ehrlichen Punkt von Ihnen. Ist nicht nur in Österreich so, dass Fehler gemacht werden auf diesem Niveau. Und Alfred, ganz kurz, weil Peter Packholt das auch angesprochen hat, also über Robert brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Dann gab es ja auch noch diese vermeintliche Szene von Boller, wo er den Ball von oben auf die Hand bekommt, versucht seinen eigenen Mitspieler wegzustoßen, weil ihm der sonst auf die Zehen steigt. Kurz nachgefragt bei dir, wie beurteilst du diese Szene? War es für dich ein strafbares Handspiel überhaupt von Boller? Und wenn ja, warum?
Diese Debatte führen wir jetzt, ich mache ungefähr den 500. Podcast, glaube ich, und 499 Mal haben wir über diese Situation gesprochen. Die Handspielregel als Regel selber lässt einfach zu viele Interpretationsspielräume offen. Und deshalb, wenn ich jetzt A sage, kannst du B sagen und der Nächste kommt und sagt C und alle drei haben Recht oder auch Unrecht. Also eigentlich gehört das FIFA-Board, das die Regel erstellt. Wie heißt das auf gescheit, Martin?
Sie.
Die FIFA-Board, diese...
IFAB. Die genau, vier von der Insel und die vier von der FIFA.
Genau, das meinte ich, die IFAB. Also, die haben eben das in der Hand, Regeln zu schaffen, die ganz klar sind, aber sie tun es nicht.
Ja, dann hoffen wir, dass uns das IFAB zugehört hat und in Bälde etwas ändern wird daran. Peter, Sie haben es angesprochen, es gab auch wieder zwei, drei gute Möglichkeiten für Ihre Mannschaft. Sie haben dann auch nach Spielende im Interview gemeint, es fehlt etwas und genau an dem müssen wir arbeiten. Jetzt frage ich dann natürlich nach, was genau fehlt Ihrem Team, vor allem die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor?
Nein, ganz einfach, das ist vielleicht hart gesagt, es fehlt natürlich da an Qualität. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir haben in der Vergangenheit andere Typen gehabt, auch im Spielaufbau und im Spiel selber. Wir müssen einfach jetzt dann mit diesen Leuten umgehen, die vorhanden sind, denen das Vertrauen weiterhin geben, das, was ich auch tue, versuche auch gerne zum helfen, aber Fußball spielen müssen nur immer sehr allein. Also das kann ein Trainer kann für reden, kann für erklären, kann das Vertrauen geben. Am Platz müssen die Spieler das entscheiden. Was uns im Moment auch ein bisschen fehlt, wir können uns im letzten Drittel sehr wenige Möglichkeiten herausspielen. Wir brauchen auch oft viel zu lang, um wieder in die Spitze zu kommen. Wir trainieren solche Sachen. Ist ja nicht so, dass man das nicht trainiert. Es wird ja auch immer geübt an den Sachen. Es ist halt dann immer, beim Spiel brauchst du ein gewisses Selbstvertrauen und wenn es Selbstvertrauen nicht vorhanden ist, dann hast du einfach Probleme. Aber wir waren bis jetzt, wenn ich die ganze Saison bis jetzt hernehme, bis auf ein Spiel vielleicht in allen Spielen immer relativ ebenbürtig und haben sie mehr oder minder in diese Spieler hineingearbeitet. So auch wie gestern. Und wenn wir aber da weiterhin arbeiten, dann werden wir auch wieder auch, sage ich, schönere Tage erleben. Das ist einfach ein Prozess im Fußball, der kann oft länger dauern, dann gelingt es vielleicht dann ein bisschen früher, aber wie gesagt, mehr als wir arbeiten und den Spielern Vertrauen geben, kann man eigentlich als Trainer nicht.
Martin, jetzt hat Peter Parkholt schon angesprochen, gab natürlich auch den einen oder anderen Qualitätsverlust im vergangenen Sommer. Wir denken da vor allem an Andy Irving, unglaublich offensiv guter Spieler, Sinan Kavaina, Nicolas Wimmer in der Innenverteidigung. Also jetzt habe ich schon einiges aufgezählt. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass das ja immer wieder der Fall war bei den Weidmannsdorfern, dass Qualitätsspieler den Verein in der Transferübertrittszeit verlassen haben. Warum ist es in dieser Saison für Peter Parkholt besonders schwer, denkst du?
Ja, er hat es eigentlich schon beantwortet. Das ist immer eine Qualitätsfrage und ich glaube, die Herausforderungen und die Situation bei Klagenfurt ist eigentlich ja von Jahr zu Jahr nicht einfacher geworden. Ne? Dreimal Meistergruppe, das war jedes Mal, hat man gesagt, Wahnsinn und das wird immer schwieriger und jedes Mal ist es immer wieder dann trotzdem noch geschafft worden und ich glaube, diesmal ist auch die Zusammenstellung der Mannschaft wieder interessant, weil eben einige nachgerückt sind, die im letzten Jahr schon geschnuppert haben. Denkt an den Robac, der ja schon länger dabei ist zum Beispiel und jetzt ein fixer Bestandteil ist. Es gab interessante auch Neuverpflichtungen, die sowohl defensiv wie auch offensiv den Klagenfurtern zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sehe, es ist heuer auch deshalb schwieriger geworden, aber da können mich ja auch die Mitdiskutanten durchaus auch das anders sehen beziehungsweise korrigieren. Ich glaube, dass die Konkurrenz auch diesmal größer ist, um in die Meistergruppe zu kommen. Also es deutet viel im Moment darauf hin, dass nicht nur Salzburg Sturm oder Sturm Salzburg Rapid, sondern auch der LASK im Kommen ist, vom Kader her ja durchaus normal, also die gehören ja eigentlich auch dorthin, dass der WAC jetzt stabiler geworden ist und die Austria macht man auch diesen Eindruck. Jetzt habe ich schon mal 6 Teams. Und
Blau-Weiß-Linz.
Ja, aber ich wollte sagen, und früher hattest du von diesen 6 Mannschaften, die eigentlich von der Papierform her immer eher für die Meistergruppe gedacht haben, immer mindestens einen Ausfall. Und der Peter Parkholt mit Klagenfurt war ihm dann zur Stelle. Und mein Eindruck ist heuer, das heißt jetzt gar nicht, dass die Klagenfurter Austria qualitativ zwar vielleicht, wie es der Trainer sagt, nicht ganz dort ist, wo sie in der Vorsaison war, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die Konkurrenz besser geworden ist oder diese Teams, von denen ich gerade gesprochen habe, und dadurch ist es für alle anderen, auch für die Austria aus Klagenfurt, schwieriger. Und am Ende geht es ja trotzdem darum, dass man den Klassenerhalt schafft. Ob man den natürlich dann schon schafft noch 22 Runden, es ist angenehm, sonst schafft man es halt noch 32 Runden. Also den Eindruck vermittelt mir die Mannschaft schon.
Ja, dann fragen wir gleich.
Ich muss da ein bisschen einhaken, Martin, weil wenig von 11 Abgängen 7 Stammspieler verlieren, dann kannst du das nicht innerhalb von 2 Monaten, 3 Monaten auffangen. Ich bin ja froh, dass wir in dieser Zeit jetzt die auch schon gute Punkte gemacht haben, gar keine Frage. Aber man muss schon eingestehen, wir haben eine komplette Achse. Forman Menzel, Nicolas Wimmer, Rico Benatelli, Andy Irving und vorne im Sturm, Kavaina. Da vergieße ich aber, oder habe noch nicht
Schumacher erwähnt. Haben wir noch gar nicht
Schumacher, gehabt. Da habe ich noch nicht erwähnt. Ein Schumacher, ja, dann haben wir noch auf der Bank gehabt einen Ahrweiler, der was auch dementsprechend immer, also wir haben in dieser, so wie wir eine Achse verloren haben, das kannst du nicht so schnell auffangen, dass du wieder, wenn man bedenkt, also du hast vorhin auch in WRC genannt, du siehst jetzt, Nicolas Wimmer, was der bei WRC, wie wichtig, dass der beim WRC dort ist, der haben auch dementsprechend auch personell noch nachgelegt und andere Vereine, aber so wie du richtig auch sagst, Martin, es hat sich, das andere ist ein bisschen näher zusammen und vielleicht war es auch in der Vergangenheit so, dass wir gewisse Spiele gewonnen haben, eben aufgrund dieser Situation, dass der eine oder andere diese Qualität mitgebracht hat, die was uns jetzt im Moment fehlt. Aber ich glaube auch, und da gebe ich Martin jetzt richtig recht, dass viele Vereine eben ein bisschen aufgerüstet haben. Das sieht man auch bei Austria Wien, allein mit Prelitz, mit dem zweiten Stürmer, was da dazugekommen ist, Melon, was da dazugekommen ist. Und es sind natürlich auch die anderen, so wie ein Blaues Linz, die was toll gestartet sind, die was auch sehr schwer zum Bespielen sind, dass die auch alle näher gerückt sind und wir jetzt da in diesem Moment sind, wo wir vielleicht das eine oder andere nicht so auffangen können wie in der Vergangenheit.
Ich möchte mich da einmengen, bitte, ganz kurz. Und zwar aber prinzipiell, prinzipielle Sache, Peter. Schau her, du sprichst von Qualität, ich übersetze das ins normale Können, das Können der Spieler. So, und ich behaupte jetzt Folgendes, dass in der Bundesliga von den 12 beteiligten Clubs Pi mal Daumen, also ungefähr 6 bis 8 eine Kadersituation haben, die ähnlich ist. Mehr oder weniger Spieler in diesem Kader, die ähnliche Qualitäten, ein ähnliches Können haben. Daher glaube ich, dass in vielen Spielen einfach die Tagesverfassung auch den Ausschlag gibt, ob man gewinnt oder nicht. Und nicht so sehr, was der Trainer sich vorstellt etc., sondern ob der Spieler auf dem Spielfeld sein Können abrufen kann. Das Können kann technisch bedeuten, konditionell bedeuten, im taktischen Bereich natürlich und auch, ob er im Kopf bereit ist für ein Spiel. Daher diese Breite und Dichte, die der Martin vorhin angesprochen hat, dass man heuer wirklich einen langen Kampf sehen wird, darum, wer in die Top 6 einziehen wird oder nicht, das ist bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht klar, wer das sein wird. Die drei oberen, Salzburg, Sturm und Rapid, wenn Salzburg die Nachtragspartien gewinnt natürlich, kann ich jetzt...
Aber wir haben noch Frage auch dabei.
Ja, ich weiß. Ja, genau, deshalb habe ich das ja eingehakt. Also falls sie diese Partien gewinnen. Fakt ist aber trotzdem, diese drei sollten es also von vornherein sein, aber dann wird die Sache recht ähnlich. Ja. Und manche Teams, so wie deines, hatten riesige Umbrüche gehabt jetzt im Sommer. Bei manchen ist eigentlich sehr wenig passiert innerhalb des Teams, zum Beispiel Blau-Weiß-Linz. Ja. Die haben fast dieselbe Mannschaft wie in der letzten Saison. Daher, unterm Strich gesagt, ich glaube, die Hauptaufgabe dieser mehreren Teams innerhalb dieser Bundesliga und des Trainers liegt darin, das Team für den Spieltag so vorzubereiten, dass dort die Spieler ihre höchstmöglichen Leistungen abrufen können. Und das ist für mich die Trainerarbeit.
Ja, und wenn jetzt eben auf die Tabelle blicken, Rang 5, den hat aktuell Gewinner Austria mit 15 Zählern inne und dann bis Rang 9, dort liegt eben Austria Klagenfurt mit 11 Zählern und einem Spiel weniger, das gibt es ja dann noch gegen den FC Red Bull Salzburg am 14. Dezember, glaube ich, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. Dann ist da eben alles sehr eng beieinander. Peter, befürchten Sie, dass Ihr Kader vielleicht in der Breite zu weniger gut aufgestellt ist? Wir haben ja immer wieder, jetzt hat Getzos verletzungsbedingt gefällt, über Soto brauchen wir leider schon fast gar nicht mehr sprechen, den vergessen oft viele, das ist ein immens wichtiger, weil auch schneller Stürmer vorne. Und dann gibt es immer wieder das Thema, 18 Spieler überhaupt für den Kader zusammenzubekommen. Ist das etwas, was dann am Ende vielleicht den Ausschlag geben kann, zu Ungunsten Ihrer Mannschaft?
Es ist so, dass du mit diesem Kader umgehen musst, der zur Verfügung gestellt wird. Ich kann mich noch erinnern, wie die Sommervorbereitung begonnen hat und wir eigentlich mit dem Kader da gestanden sind, wo ich dann die Information bekommen habe, also wenn sie nichts Großartiges tut, wird das der Kader sein, mit dem, was wir in die Saison gingen. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, weil ich gemerkt habe, hoppala, es ist schon ein Qualitätsverlust, was wir abgegeben haben und das, was gekommen ist, wird das nicht so schnell auffangen können. Und wenn ich andere Vereine hernehme, wo ein Trainer jeden Tag in der Zeitung gestanden ist, wir brauchen Verstärkungen und es ist auch dann auch dazu passiert, ist auch gekommen. Nur bei uns hat sich halt sehr wenig getan, aber ich habe da nicht gejammert und werde auch nicht jammern. Ich tue es auch jetzt nicht. Ich tue es nur klarstellen. Es ist einfach, du musst als Trainer mit denen umgehen, was vorhanden ist. Und da möchte ich das Beste herausholen. Die Mannschaft macht einen guten Eindruck. Also es ist auch eine gute Kameradschaft im Kader. Und es ist natürlich auch so, dass du einfach nur an gewissen Dingen arbeiten musst. Und ich glaube, so wie es der Freilitz richtig gesagt hat, es ist momentan auch so, dass einige Vereine vom, sage ich jetzt einmal, hart ausgedrückt, vom Niveau her gleichgesinnt sind. Wo in, wirklich auf die Tagesverfassung. Du spielst jetzt gegen, wenn zum Beispiel wir gestern in Führung gegangen waren, hätte auch die Austria reagieren müssen. Und so ist es bei vielen Spielen. Ich weiß noch, wie wir vor ein paar Wochen in Tirol gespielt haben, wo wir eigentlich schon unter Druck gestanden sind, weil wir vorher nicht gepunktet gehabt haben. Und das Spiel auf Knopf war, spitz auf Knopf war, wenn die in Führung gehen, weiß ich auch nicht mehr, ob wir das. So sind wir in Führung gegangen, die haben den Druck gehabt und wir haben das über die Zeit gebracht. Und so waren doch das eine oder andere Spiel dabei, was nicht anders war. Also es ist schon, dass gewisse Vereine, sage ich vom Kader her, eben limitiert sind gegenüber die. Sage ich, die, was eh im Moment sind, da gehört auch noch ein Lask dazu, der was momentan nicht so gut gestartet ist, aber jetzt da, glaube ich, doch wieder in Schwung kommt, weil die Breite einfach und die Dichte beim Lask stimmt. Also die vier Vereine, plus die drei vorher genannten und der Lask, die sind schon jene Vereine, an die, was sich nur nach oben orientieren. Und der Rest muss halt schauen, hoppala, ein paar wollen unter die ersten sechs, wir wollen auch unter die ersten sechs. Also gar keine Frage. Also das ist ja für den Verein dann auch eine Planungssicherheit und so weiter. Ob es dann reichen wird, werden wir dann im Frühjahr sehen. Jetzt da ist für mich, und das habe ich in der Vergangenheit einmal gesagt, bis Dezember einfach nur schauen, dass du so viele Punkte mitnimmst wie möglich, weil dann kommen eh fünf Spiele im Frühjahr, die was eh dann entscheidend sein werden. Ja. Denn du kannst da jetzt durch einen Rückstand haben, aber entscheidend wird trotzdem ist früher sein, wo dann der Druck kommt, hoppala, ich will unter die ersten sechs oder viele müssen unter die ersten sechs und weil es aus gewissen Gründen und da ist einfach das, wo du sagst im Herbst, du musst Punkte machen, so viel wie möglich, wie es das magst, frag dich dann im Frühjahr so und so keiner.
Ja, ich will jetzt hier auch überhaupt nicht zündeln, aber es liegt in der Natur der Sache. Jetzt haben Sie vorher gesagt, also ich habe nie gejammert, was die Abgänge betrifft. Ist natürlich absolut richtig und korrekt. Wäre mir jetzt nicht unbedingt eingefallen, aber fühlen Sie sich da nicht manchmal auch, wie soll ich sagen, im Stich gelassen von Ihrem Geschäftsführer Sport, Günter Gorenzel, oder von den Vereinsverantwortlichen, dass da nicht mehr möglich ist? Oder woran liegt es dann am Ende? Ganz einfach, dass nicht genug Kapital vorhanden ist?
Nein, wir können nur das Geld ausgeben, was vorhanden ist. Also da wird keine Person jetzt irgendwie genannt oder sonst irgendwas, sondern der Günther weiß, was möglich ist. Er versucht das Beste draus zu machen, versucht das Beste mir zur Verfügung zu stellen und liegt jetzt dann an den Trainern, an der Mannschaft, das umzusetzen.
Ja, Martin, wenn wir jetzt das alles in Anbetracht ziehen, was wir da gerade besprochen haben, was die Kräfteverhältnisse betrifft, im Kampf da auch um die Top 6, hältst du es trotzdem für möglich? Natürlich, warum nicht, dass es Austria Klagenfurt auch zum vierten Mal in Serie in die Meistergruppe schafft?
Ja, natürlich ist es möglich. Wie wir schon gesagt haben, das wird aus meiner Sicht sowieso auch erst entschieden dann im Frühjahr, weil ich sehe da noch sechs Spiele, die im Frühjahr ausgetragen werden. Das heißt, da gibt es natürlich auch Transferzeit, da kann was passieren, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Und ich finde, wenn ich mir aktuell die Tabelle ansehe, ist einfach, da mit einem Sieg kannst du über dem Strich sein, mit einer Niederlage drunter. Also das ist ja eigentlich nach der nächsten Woche dann noch jedes Spiel möglich. Also jeder Gegner noch einmal sozusagen vorhanden für jedes Team. Und in dem Fall für die Austria aus Klagenfurt eben zweimal noch Alltag. Und ich glaube, da ist also, wie gesagt, die Entscheidung sicherlich erst im Frühjahr. Nur wiederhole mich, der Peter hat es eh gesagt, da brauchen wir jetzt überhaupt nicht reden. Der Kader wurde komplett verändert. Das ist wahrscheinlich bei Klagenfurt, wenn ich mir das jetzt so anschaue, neben Salzburg wahrscheinlich die größte Veränderung. Also jetzt in dem Sinn, dass da so viel im Sommer eben, aber wie es der Peter gesagt hat, vor allem an Stammspielern, die da verloren gegangen sind. Und zum anderen eben ist alles näher zusammengerückt. So wie an der Spitze alles zusammengerückt ist, ist es genauso eben auch beim Rest in der Liga. Aber ich meine, jetzt könnte ich sagen, für uns top, weil dadurch auch mehr Spannung ist, für den jeweilig betreffenden Trainer oder für die Spieler natürlich, könnte es angenehmer wahrscheinlich sein.
Ja, definitiv, aber es bleibt eben spannend, der Kampf um die Top 6, und es bleibt auch spannend, der Kampf um den Meistertitel. Martin, perfekte Überleitung, du hast das erwähnt, ganz vorne ist alles enger zusammengerückt, aktuell führt der österreichische Doublesieger die Tabelle an. Ich meine, das ist natürlich Sturm Graz, dahinter kommt schon der SK Rapid. Peter, Sie sind der vorerst letzte Meistertrainer mit den Hütteldorfern, gewannen ja 2008 die Meisterschaft mit den Grün-Weißen. Trauen Sie dem Team von Robert Klaus in dieser Saison am Ende den ersten Platz zu?
Rapid muss man immer den Titel zutrauen. Also das ist aus der Vergangenheit her, von dem Fanpotenzial, also vom ganzen Club her, auch was dann medienmäßig sich um diesen Club abspielt. Und Rapid muss immer ein Thema sein. Heuer haben sie auch dementsprechend von den Neuerwerbungen wirklich sehr gute, hat der Mekki Katzer wirklich gutes Händchen gehabt. Das beweist sich auch jetzt da. Es ist halt, wird halt entscheidend sein, du spielst den Europacup und das ist immer das, wenn du auf zwei Hochzeiten tanzt, plus Cup, also auf drei Hochzeiten, wobei der österreichische Cup eh noch weit weg ist in dem Sinn, weil du nur eine Runde noch hast, dann ist eh wieder Pause. Aber Europacup, das musst du erst alles mitnehmen. Und vor allem, das ist immer die Aufgabe eines Trainers, wenn du Europacup spielst, dass du auch dementsprechend genau das Gefühl hast, was ist jetzt im Moment wichtig? Ist die Meisterschaft wichtig? Ist der Europacup wichtig? Ist dann beide Dinge wichtig? Gar keine Frage. Aber ich sage immer, ich habe immer gesagt, das Europacup war nur immer das Zubrot. Das hast du verdient vom vergangenen Jahr, weil du den Platz erreicht hast. Aber das Hauptdings muss immer die Meisterschaft sein. Und auf das muss sie auch, denke ich mal, wird sich auch Rapid konzentrieren. Der Europacup ist halt das Zubrot. Aber da musst du halt eben schauen, dass du auch, natürlich willst du im Europacup auch gut anstehen und willst weiterkommen. Aber es ist halt natürlich durch diese Neuregelung, da, wo jetzt das Nationalteam immer Pause ist, weil man sieht ja, in der Vergangenen war das nie, oder zu meiner Zeit 2008, war das nicht so, dass alle 4 Wochen auf einmal Pause war. Von 2 Wochen wieder, weil Länderspielpause war. Da war das nur immer ein bisschen anders gestaltet. Jetzt spielst du 4 Meisterschaftsrunden, maximal 5, und hast schon wieder Pause. Das ist auch eine gewisse Änderung. Aber Rapid ist wieder auf dem Weg nach oben und ich denke schon, dass sie da Wörtchen heuer um die Meisterschaft mitreden werden.
Ja, und der FC Red Bull Salzburg und Sturm Graz sind ja in der UEFA Champions League vertreten, der Last dazu auch noch wie Rapid in der Conference League. Und wenn wir jetzt an die drei unterschiedlichen Trainertypen beim SK Rapid, beim FC Red Bull Salzburg und Sturm Graz denken, Peter, wer imponiert Ihnen da besonders von seiner Art und Weise her? Pep Leinders, Robert Klaus habe ich auch schon genannt, Chris Ilzer, wen finden Sie da am spannendsten?
Am spannendsten, das wird jetzt komisch klingen, den von Salzburg, weil den kenne ich nicht. Oder
Pep zumindest. Leinders.
Er war der Co-Trainer beim Kloppi. In Jürgen kenne ich, weil wir noch gegeneinander gespielt haben, aber er kenne ich nicht. Und er hat noch, glaube ich, keine Trainerstation gehabt. Darum ist er dort das Spannendste, wie er jetzt von der Co-Trainer-Seite, das was er ja war, jetzt als Cheftrainer, und man hat ja jetzt schon gesehen, durch die Situation, was sie da in den letzten Wochen aufgebaut hat, wie wird er das handeln? Aber natürlich auch Christian Ilzer kann man nur Hut ziehen, weil mehr als wie Double in Österreich gewinnen oder in einem Land, mehr kannst du nicht. Also, und der Robert, ich war damals 2011 Trainer in Leipzig. Ich habe gar nicht gewusst, dass er damals schon Trainer bei der U14 bei Leipzig war. Ich habe ihn auch nicht gekannt, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben es erst kennengelernt, jetzt da wieder bei Rapid Trainer geworden ist. Aber man sieht aber schon.
Wer ist jetzt U14 Trainer bei Austria Klagenfurt, Peter? Man muss immer die Nachwuchstrainer alle kennenlernen, weil die später vielleicht Karriere machen, oder?
Ich war Gott sei Dank nie U14
Trainer. Ja. Ich kann es aber wirklich nicht sagen, muss ich auch sagen.
Ich war schon einer, deshalb habe ich auch keine Karriere gemacht.
Ich war immerhin als U10 und U12 Trainer tätig. Hab sogar
die Knabe, weil du einfach zu viel Gitarre gespielt hast. Du hast dich einfach müssen mehr wieder konzentrieren aufs Fußball. Aber du hast zu viel Gitarre gespielt, nicht?
Du, aber weil du angesprochen hast, Christian Ilzer, mehr kann man nicht erreichen als Stobel noch dazu in einer Liga, die so dominiert wurde in einem Jahrzehnt davor von Salzburg. Ist es für dich dann nachvollziehbar, dass er noch immer in Graz Trainer ist?
Ja, selbstverständlich. Also ich gehe schon davon aus, dass im Hintergrund vielleicht sicher irgendwo der eine oder andere Verein an den Bayern angeklopft hat oder zumindest irgendwie über 17 Ecken angefragt worden ist, aber eins muss man auch sagen, er spielt Champions League. Also das ist ja auch wieder für einen Trainer eine Riesenaufgabe und eine Riesenmotivation, da zum Bestehen mit dieser Mannschaft. Und darum war es für mich eigentlich Klar, dass der Christian da nicht so schnell von Sturm Graz sein Weites sucht. Ich denke, er wird seinen Weg weitermachen als Trainer, gar keine Frage. Wie lang das bei Sturm Graz sein wird, kann ich nicht beurteilen. Aber man hat es ja jetzt gesehen beim Schicki, wie schnell das auf einmal gegangen ist. Und im Fußball geht es oft dann oft schnell. Und ja, aber der Christian, so wie er mich kennengelernt hat bis jetzt, der ist ein Typ, der was sich hundertprozentig auf seine Aufgabe da konzentriert und sich auch da einbeißt in das Ganze. Und es wird sicher irgendwann einmal ein Angebot kommen, wo er dann sagen wird, hoppala, es war eine schöne Zeit bei Sturm, aber die Reise geht jetzt einmal weiter. Wann das sein wird, das kann nur er dann entscheiden.
Ja, und weil wir gerade über Sturm Graz mit Trainer Christian Ilzer sprechen, der österreichische Doppelsieger trifft in der Champions League am Dienstag um 21 Uhr in Klagenfurt auf Sporting aus Lissabon. Peter, werden Sie zugegen sein, live im Stadion und die Partie dort mitverfolgen?
Ich werde vielleicht ins Stadion gehen, weil ich kenne Stadien in- und auswendig schon. Vor allem Sporting Lissabon ist ein sehr interessanter Gegner. Also gegen den habe ich schon Europacup gespielt unter Ernst Happel-Zeiten. Haben aber nicht sehr erfolgreich gegen die damals gespielt. Portugiesischer Fußball ist einfach sehr, sehr starker Fußball. Also ich bewundere immer dort den FC Porto, Benfica Lissabon, Sporting Lissabon, die was wirklich auch international immer aufzeigen. Und der portugiesische Fußball allgemein mit der Nationalmannschaft, da siehst du, wie gut, dass diese Spieler da taktisch ausgebildet sind, fußballerisch so und so. Also das ist schon ein Land, muss ich sagen, für das das so klar ist, die was schon Leute außerbringt, die was sensationellen Fußball dort spielen. Werden wir sehen, ob ich morgen im Stadion bin. Ich weiß nicht, beim letzten Mal hat sich ja der Schicke ja bemüht für eine Karte für mich und werden wir schauen, ob wir morgen dabei sind.
Na bitte,
unsere Information. Aber der Schicke ist nicht mehr.
Ja, aber er wird morgen verabschiedet, offiziell.
Ja, aber er verteilt keine Karten mehr.
Naja, das wissen wir ja nicht. Vielleicht hat er darauf auch noch Einfluss.
Ja, kann natürlich sein. Was du
Peter will es uns nicht verraten, aber Alfred, vielleicht verrätst du uns noch ganz kurz deine Einschätzung. Das Spiel ist live und exklusiv auf Sky zu sehen. Sturm gegen Sporting, Peter hat es ja schon angesprochen, wird unglaublich schwierig gegen eine Mannschaft, die ja genau was auszeichnet.
Ja, zunächst einmal absoluter Dominator in der portugiesischen Liga. Also das ist eigentlich unfassbar, alle Spiele zu gewinnen, ein Torverhältnis von 27-2. In 8 Spielen, glaube ich, das ist überragend. Die Stärke von Sporting ist die Offensive. Gyökeres, der Stürmer vorne, der hat schon 11 Tore erzielt und 5 davon zwar aus 11 Metern, okay, aber dennoch, er hat uns wirklich schon des Öfteren gezeigt, was für ein fulminanter Mann ist. Daneben gibt es aber noch Araujo oder Pedro González. Also die Offensive ist die Stärke von Sporting. Aber, und jetzt kommt das Aber, aktuell ist die Offensive die Stärke von Sturm. Weil wir haben gesehen, Beginn der Saison, da ist es noch irgendwie so schleppend dahingegangen, etc., etc., aber mit dem Sieg auswärts gegen Blau-Weiß Linz, da hat man 2-1 gewonnen, und dem anschließenden 5-0 Salzburg und jetzt 5-2 GRK, hat man wieder ein Gesicht gesehen von Sturm, der enorme Offensivpower ist. Kitteschwille trifft wieder, Böwing macht super Standardsituationen, Pires ein wunderbaren Tiefgang, ebenso wie Chatter. Also die Offensive ist jetzt bei Sturm fantastisch unterwegs. Und nachdem jetzt aus meiner Sicht der Chukwuane bzw. Geierhofer diese beiden Top-Verletzten, leider verletzten Spieler Mütterich und Goran Stankovic ziemlich passabel ersetzen, kann ich mir vorstellen, dass die Offensive von Sporting auch in den Griff bekommen, die Grazer. Aber, und das ist das Wichtigere, ihre eigenen offensiven Kräfte in Klagenfurt entwickeln. Deshalb ist mein Tipp 3-1 für Sturm Graz.
Na bitte, das ist eine klare Ansage. Und wenn wir jetzt wieder an die österreichische Bundesliga denken, Peter, weil wir jetzt so viel über Sturm Graz gehört haben, ist das Team von Christian Ilzer für Sie derzeit jenes, das insgesamt als Team am weitesten und vielleicht auch am reifsten von allen ist? Wie gefestigt sind die Steirer?
Der Christian hat im Sommer wirklich oder sein Team rundherum, da wird der Schicke, gehört der Schicke natürlich dazu, auch dementsprechend in der Kaderplanung wieder die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und so wie es der Frell schon sagt, mit Stankovic und Wüttrich, diese zwei Top-Spieler, das sind für mich diese wirklich wichtigen Spieler, mit Kitteschwile, die vorzugeben, ist schon sehr, sehr schwierig. Ich muss auch sagen, dass der Kader heuer in der Breite sehr gut aufgestellt ist, von Sturm Graz. Und das gehört auch, wenn du in Champions League spielst, wenn du international und du wirst was erreichen, dann brauchst du auch diesen breiten Kader. Ist immer natürlich auch die Gefahr, bundesligamäßig, hoppala, dass der eine oder andere durch den Rost fällt, wenn ich denken kann. Und dann Hirli, der was jahrelang Stammspieler war, der was im Moment sich leider mit der Reservistenrolle zufrieden geben muss, aber trotzdem ein wichtiges Standing in der Mannschaft. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass er trotzdem der Kapitän ist und trotz, aber auch nicht spielt, aber trotzdem zu der Mannschaft gehört. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das handelt der Christian hervorragend, weil das ist nicht einfach. Also, wenn der Kapitän eigentlich momentan nicht unter die ersten Elfe ist. Aber insgesamt, wenn man jetzt schaut, sie haben diese zwei verletzten Spieler enorm gut auffangen können, haben mit diesen 5-0 gegen Salzburg natürlich enormes Selbstvertrauen gewonnen, weil man kann schon lang zurückblättern, wann die mit 5. Unterschied verloren haben, Salzburg. Und das gibt natürlich einer Mannschaftsschwung auch. Das Publikum ist so und so.
Verzeihung, Sie wissen es doch, 0-7, oder? Das kommt Ihnen doch bekannt vor.
Ja, aber wir haben es auswärts gemacht.
Ja.
Wir haben es auswärts gemacht.
Und das war Ostersonntag.
Ja. So ist es, ja.
Dieses Mal war der Weihnachtsmann sogar noch weit entfernt.
Ja, nein, und das ist halt natürlich jetzt, dass der Christian das hervorragend, dass er die Mannschaft hinter sich hat. Das ist enorm wichtig. Und jetzt wird nur halt sehen, Sporting, also meine Einschätzung ist, da bin ich nicht ganz beim Frell, muss ich sagen, weil der portugiesische Fußball einfach, die sind so ballsicher, die haben keine Angst, wenn sie gepresst werden. Die bleiben einfach ruhig, weil sie das einfach schon irgendwie kennen. Man wird halt sehen, ob Sturm sie so pressen können, dass sie Probleme kriegen, oder die Portugiesen mit ihrem Fußball, der was immer sehr ruhig ist und sehr qualitativ hoch, der im Ballbesitz, gute Lösungen. Wenn es Sturm schafft, sie da unter Druck zu setzen, okay, dann können sie einer Probleme machen. Ich würde mich auch freuen, wenn es einen Sieg für Sturm Graz gibt. Das ist einfach für den Verein wichtig, für die Nation Österreich wichtig. Mit 3-1, glaube ich, so wie der Frell tippt, da tue ich mir ein bisschen schwer.
Wenn das nicht kommt, lade ich dich zum Essen ein.
Finde ich sehr nett von Ihnen. Danke.
Na bitte, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und jetzt haben wir auch schon über ein paar Trainerkollegen von Ihnen gesprochen. Und dann gibt es auch immer die Diskussion, wie kompliziert wird der Fußball heutzutage gemacht. Wenn man sich mit ehemaligen Spielern von Ihnen bitte unterhält, dann höre ich immer sehr oft ganz klare Ansagen, Einfachheit, die Stärke des eigenen Teams hervorzuheben. Und dann führt mich das zu folgender Frage. Was zeichnet für Sie heutzutage überhaupt einen guten und erfolgreichen Trainer aus? Was gehört da alles dazu, Ihrer Meinung nach?
Dass er gewinnt mit der Mannschaft.
Die einfachste und wahrscheinlich richtigste Antwort, Alfred, oder?
Ja, man muss immer dazu sagen, natürlich komme ich aus einer anderen Generation. Und ich noch denke, mit Frell 1982 beim Sportclub, unsere Trainer, das lässt sich mit heute nicht mehr vergleichen. Es ist natürlich auch klar, diese technischen Hilfsmittel und so weiter. Es ist ja bei meinem Co-Trainer. Es gehört alles dazu. Ich glaube aber, entscheidend ist noch immer, wie ein Trainer die Spiele erreicht. Das ist, glaube ich, für mich gesehen das Wichtigste. Erreiche ich die Spieler? Jetzt nicht am Handy, weil die haben sie bald am Platz auch noch mit, sondern in der Ansprache, was verlange ich, was will ich. Es wird sicher, wenn man früher Spielerbesprechungen, ich weiß es noch, unter Otto Paric oder andere Trainer, wir sind oft eine halbe, dreiviertel Stunde in der Besprechung gesessen, was da alles erzählt worden ist. Und ich weiß ganz genau, von der dreiviertel Stunde habe ich 35 Minuten gar nicht mitgekriegt, weil ich nicht mehr weiß, mit was er da hat. Ja. Und für mich ist noch immer wichtig, die eigene Mannschaft. Okay, gut, man gibt Tipps bei Abschlusstraining,
so ist bei uns oder 2 Tage vorher, da haben wir schon ein bisschen immer natürlich, was kann der Gegner machen, wie verhält man sich da dagegen, aber in erster Linie zählt es doch, die eigene Mannschaft weiterzubringen, die eigene Mannschaft zu umfassen, die eigenen Spieler hinzuweisen. Da soll sich lieber der Gegner damit beschäftigen, was meine Mannschaft macht. Und da macht es aber jeder Trainer, soll seinen Weg finden. Also ich glaube, es gibt keinen Tipp, so muss man sein, so muss man sein. Also, wenn ich nur zum Beispiel in Jürgen Klopp hernehme, in Klopp, der was damals noch bei Mainz gespielt haben und ich bei 60, hätte sich auch keiner denkt, dass der Jürgen einmal einer der populärsten Trainer wird und auch sehr erfolgreich. Und genauso ist es, glaube ich, auch bei mir. Also jetzt, ja, haben sie auch nicht viel vorstellen können, dass der einmal Trainer wird und doch ein bisschen erfolgreich arbeitet. Aber so soll jeder Trainer seinen Weg finden. So muss auch jeder Trainer seinen Weg. Es gibt kein Ort, dass man sagt, so muss sein und so muss sein. Ich glaube, jeder soll seine Persönlichkeit ausleben und sein Gedanken am Fußball so umsetzen. Ob es dann glaubt, das ist dann die andere Frage.
Ja, und Sie haben ja nicht nur bei Austria Klagenfurt hervorragende Arbeit geleistet. Sie wurden zuletzt im Zuge der Bruno-Gala unter anderem gewählt, von Trainerkollegen, Spielern zum Trainer der Saison gewählt. Herzliche Gratulation an dieser Stelle dafür. Es ist ja Ihre erste persönliche Auszeichnung und Sie haben auch gesagt, das bedeutet Ihnen verständlicherweise sehr viel. Warum mussten Sie doch so lange auf solch eine Auszeichnung warten, glauben Sie?
Das stimmt nicht ganz. Wenn man gewisse Wahlen hernimmt, da war ich auch
Krone, nicht unerfolgreich.
Zum Beispiel Krone, wenn du dann 4-mal Erster bist, ist das auch nicht so schlecht. Nicht? Und vor allem 1984, wo ich erst im Sommer gekommen bin zu Rapid und dann wirst du mit über 1 Million Stimmen zum Fußballer des Jahres gewählt, eben von die Leser und Wähler, dann ist das auch natürlich eine große Ehre. Und so wie es dann als Trainer auch war, dass du dann 4-mal hintereinander die Wahl gewinnst, das ist ja auch nicht so schlecht. Ist halt natürlich wieder was anderes als wie bei dieser Wahl, bei der Bruno-Wahl. Da muss ich wirklich sagen, das hat natürlich schon ein Stückchen mehr Wert, weil es von den Spielern kommt, von den Trainern und von den Sportdirektoren. Und das hat mich natürlich schon sehr gefreut. Und da möchte ich mich jetzt noch bei allen jenen, die was mich gehört haben, bedanken, weil das ist schon eine gewisse Auszeichnung. Weil ich denke immer wieder dann zurück an 1988 oder 89, wie es war, wo damals Ernst Happel, ich glaube, das war damals sogar die erste Bruno, oder 90, irgendwo in dem Bereich muss das gewesen sein, der was damals, glaube ich, die erste Bruno-Gala gewonnen hat.
Der hat trotzdem nicht Bruno-Gala geheißen, weil da war der Bruno Gott sei Dank noch unter uns damals, weil der ist 1993 gestorben, aber da hat die Gewerkschaft das erste Mal ausgetragen. Genau. Aber korrigier mich, soweit ich informiert bin, wählen da ja nur die Spieler. Ne? Es ist ja ein fester Spieler. Also,
Spieler, Trainer und Sportdirektoren, was ich gehört habe.
Ja, so habe ich das auch.
Das ist neu. Vielleicht 20 Jahre haben nur die Spieler gewählt. Genau, weil es ist ja das Fest der Spieler und das sind ja auch die Spieler, die in der Gewerkschaft sind. Insofern ist es ja, finde ich, fast noch spannender, weil sage ich mal, Trainer und Sportdirektoren, die können das ja anders einordnen. Ne? Ein Spieler hat ja ein anderes Bild von einem Trainer, weil er ja gar nicht weiß, dass die Aufgabe eines Trainers ja eine viel umfassendere ist. Der Spieler, wenn der Peter Backholz sagt 9.30 Uhr Treffpunkt, dann kommt der halt um 9.15 Uhr vielleicht oder um 9, wenn es gut ist, und geht wieder um 11. Und wenn er nur am Nachmittag einen Termin hat für den Verein oder nur eine Analyse hat, dann macht er das auch. Aber der Trainer hat ein bisschen mehr zu tun, wie wir wissen. Und ich glaube, dass wenn Spieler einen Trainer schätzen, beziehungsweise ihn auch eben einen entsprechenden Preis verleihen, dann ist es schon ganz, ganz was Besonderes, weil ja die Spieler logischerweise einen anderen Zugang haben, weil sie ja noch nicht die Erfahrung haben. Können sie auch gar nicht haben, weil sie auch jünger sind. Meistens.
Alfred. Ich muss jetzt sagen, hat mich das sehr gefreut. Gar keine Frage.
Ja, völlig zu Recht. Und Alfred, absolut verdiente Auszeichnung für Peter Parkholt, Trainer der Saison. Wie sehr hast du dich für ihn gefreut, dass er diesen Award im Zuge der Bruno-Gala gewonnen hat?
Na, höchst verdient, und ich glaube, es ist auch ein Preis, wie es beim Oscar oft der Fall ist, für das Lebenswerk noch zusätzlich.
Okay.
Doch, und das Lebenswerk als Trainer.
Ja, das führt uns jetzt am Ende des heutigen Podcasts dazu.
Ich habe mich sehr gefreut, Peter, dass ihr dabei wart. Genau.
Es führt uns jetzt tatsächlich dann, so schaffen wir die Klammer, Martin, weil du das am Anfang erwähnt hast, am 28. Oktober ist ja kein Geheimnis. Peter, feiern Sie Ihren 44. Geburtstag. Dazu jetzt schon alles Gute.
Den 44.
Naja, natürlich, oder?
Ja, Otto macht Witze. Das sind die burgenländischen Witze, weißt du?
Es war schön, wenn ich nochmal 44 war, das war schön.
Ja, kann ich Ihnen dann in 3 Jahren mitteilen, wie schön es ist, wenn ich dann hoffentlich den 44. feiere. Na, aber jetzt ernsthaft, Ihr Vertrag bei Austria Klagenfurt läuft noch bis Sommer 2025, also sprich nächstes Jahr. Wie lange wollen Sie denn noch Trainer sein? Vor allem bei Austria Klagenfurt hat es dahingehend schon Gespräche gegeben bezüglich einer Verlängerung.
Na, also solange das mal Spaß macht und solange dass ich was bewegen kann. Und solange dass ich merke, ich kann noch was vermitteln, wie lang das ist, kann ich nicht sagen. Ob der Verein jetzt mit mir weiter plant, kann ich im Moment auch noch nicht sagen. Also ich habe zwar einmal kurz ein Telefonat mit Schelko Kareitscher gehabt, wo das ein bisschen angeklungen worden ist, aber wir werden sich da alle keinen Stress machen. Also vor allem, ich werde mir da jetzt da überhaupt keinen Stress machen. Ich mache mir mehr Stress, dass ich das nächste Spiel jetzt in Alltag mit meiner Mannschaft gut bestreite und was mitnehme aus Alltag.
Ja, aber ist es allgemein so, dass Sie sagen, es gibt für mich nur noch die Tätigkeit als Cheftrainer oder interessiert Sie auch irgendwie, weiß ich nicht, jetzt abgesehen von Austria Klagenfurt, um Gottes Willen, dass Sie sagen, Geschäftsführer Sport oder dass Sie sich da auch eine andere Funktion vorstellen können oder sagen Sie, na, bis zur wohlverdienten Pension bleibe ich Cheftrainer. Hoffentlich.
Mein Spruch war immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich glaube, dass ich ein bisschen eine Ahnung mitbekommen habe, was man als Trainer machen muss und soll. Und alles andere, da glaube ich, bin ich nicht unbedingt der Geeignetste
für so. Aber wenn du mit der Krawatte bei der Bruno Galler ganz gut ausgeschaut hast, aber ich finde es besser der Trainingsanzug, wenn ich das so sage.
Ja, und vor allem mit Krawatte, oder? Das soll ja auch noch erwähnt sein.
Peter Bart, ja, habe ich ja gesagt.
So, und glatt rasiert, Verzeihung, das wollte ich noch sagen.
Ja. Ja.
Weil nach einer
Niederlage haben die Tiere zugefallen, dann ist das andere runtergefallen.
Alles klar. Alfred, wie lange denkst du, hoffst du, sehen wir Peter Parkholt in der österreichischen Bundesliga noch an der Seitenlinie?
Naja, das hängt von vielen Faktoren ab, klarerweise, ob man gesund bleibt oder ob ein Verein ihn noch haben will, etc.
Ja, gesund war man nie.
Nein, ich vor allem nicht im Kopf und du vielleicht die Fiers. Je nachdem. Auf jeden Fall, Otto, ich habe den Peter zum Teamchef gemacht, wie du weißt. Hast du aber nicht erwähnt, leider. Ich habe die Sky-Community einmal gesagt, bitte machen wir mal die mögliche Nationalmannschaft mit Spielern, die nur in der österreichischen Bundesliga spielen. Und da haben wir ganz klar, der Peter Parkholt kann nur der Teamchef dieses Teams sein.
Noch vor Christian, bitte.
Das ist noch mehr wert als das von Bruno.
Danke, Fan.
Also, das sehen Sie auch als ähnlich.
Ihr zwei seid ja Brüder im Geiste, weil ihr zusammen beim Sportclub gespielt habt. Aber jetzt hätte ich da noch eine Frage, weil es ja immer heißt, der Fußball ist attraktiver geworden, oder was heißt attraktiver? Vielleicht dynamischer, athletischer im Vergleich zu eurer Zeit vor 40 Jahren. Ist es aber ansonsten für euch auch vieles anders geworden? Oder ist es eher so wie in der Mode? Es wiederholt sich alles, es bekommen nur andere Begriffe dazu.
Ja, das, was du jetzt zum Schluss sagst, weil ich sage, ich glaube, dass wir, wenn ich so ans Training denke, wir oft in der Vorbereitung, glaube ich, viel mehr gemacht haben, als wie es heutzutage. Es wird vielleicht heutzutage anders gehandelt. Aber ich kann mir am Anfang meiner Karriere beim Sportclub mit Karl Schlechter erinnern. Da bin ich frisch damals im Jänner gewechselt vom FAC zum Wiener Sportclub und wir sind ins Trainingslager nach Bordeaux geflogen und haben in Bordeaux 4-mal am Tag trainiert. Ich weiß nicht, ob das heute noch irgendwer tut. Wir haben um 7 Uhr einen Lauf gehabt, dann war Frühstück, dann sind wir. Und wir haben aber immer zum Trainingsplatz, der was ungefähr, glaube ich, so 10 Kilometer entfernt war, laufen müssen. Nicht mit dem Bus, weil da war kein Bus da, dort im Trainingslager. Und dann war Vormittagstraining, dann war Nachmittagstraining und dann war um 9 Uhr auf die Nacht noch in der Halle noch mit Training. Da haben wir wieder laufen müssen. Also ich weiß nicht, ob das heute noch
zeitgemäß ist, dass du viermal am Tag trainierst. Ich glaube, sogar auch in Deutschland, ich weiß noch aus meiner Deutschlandzeit, wo dreimal am Tag trainiert worden ist. Das heißt, einen Morgenlauf hast du gemacht, einmal so über eine halbe Stunde und dann die normalen zwei Einheiten, die was relativ oft bei 60 oft von der Zeit her sehr, sehr lang waren. Ich glaube, und was ich aber jetzt so mitkriege, es gibt auch keinen Morgenlauf mehr jetzt in dem Sinn. Viele Trainer haben das gar nicht mehr im Reportar drinnen, dass du auf einmal dreimal trainierst, sondern es wird halt einfach nur mehr zweimal. Dann habe ich auch schon gehört, dass einige Mannschaften im Trainingslager gar nur mehr einmal trainieren. Also es hat sich da schon irgendwas entwickelt und es ist halt aber so, jeder macht es halt, glaube ich, so wie es er für richtig hält. Aber es hat sich in der Trainingsarbeit schon einiges geändert gegenüber zu unserer Zeit, wo der Frell ja noch dabei war. Weil ich weiß ja noch, der Frell war ja damals in dieser Olympia, also weiß nicht, wie das geheißen hat, diese Olympiamannschaft, die was da in Mexiko gespielt hat. Wohlfahrt Franz, glaube ich, Herzog, Andi, du dabei, du warst ja der Kapitän von dieser Mannschaft. Da hat es ja die Vorbereitung gegeben mit den Läufen da irgendwo auf die Berge rum und so weiter.
Zettersfeld in Osttirol, ja.
Ja, also das kennen die Spieler heute nicht mehr. Auch die Trainer wissen das auch gar nicht mehr. Also von denen hat sich schon einiges geändert, auch von der Trainingsarbeit, von der Dauer her, von der Intensität her, da hat sich schon einiges geändert.
Ich möchte das abrunden und dann vielleicht beenden wir das, weil sonst könnten wir noch stundenlang reden über diese Dinge. Das meiste, das sich verändert hat, Peter. Mein erster Vertrag beim Wiener Sportclub waren 1500 Schilling brutto angemeldet.
So wie. Das sind
100 Euro ungefähr oder 110. Kannst du dir heute vorstellen, einen Spieler, der im Monat um 110 Euro spielt?
Naja, das könnte jetzt ein bisschen mehr wert worden. Also es wären halt jetzt vielleicht...
Wir berechnen die Inflation dazu.
Ja. Na echt, nein.
Bei mir war der Vorteil, ich bin ja aber Vormittag nur die Briefaustragung gegangen. Weil ich war zu meiner Zeit bei Sport noch immer Brieftrager.
Nein, die Gehälter der Spieler haben sich exorbitant nach oben verschoben.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich weiß ja noch aus den 90er Jahren und dann aus den 2000er Jahren, wo ich es da mitbekommen habe bei 1860. Wir haben damals, das war kurz bevor diese Euro-Umstellung war und so weiter und so fort. Da ist zum Spieler gegangen, die auf einmal... Da habe ich mitgekriegt, was die, waren aber Top-Spieler, muss ich auch sagen, was die verdienen, das ist heute, das kannst du mit heute nicht mehr gleichsetzen. Es ist dann durch die Euro-Umstellung ja noch was passiert. Alle, die was vor der Euro-Umstellung, sage ich jetzt einmal 100.000 Mark verdient haben, die haben auf einmal 100.000, einen Monat später 100.000 Euro verdient, verdoppelt. Und so ist es. Und dann ist ja das auf einmal gestiegen mit Gehälter, weil ja dann auch diese Regelung kommen in dieses korrekte Bosman-Urteil. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja wirklich für die Fußballer das Korrekte, weil wir, der Frell und ich, wir waren ja in einer Zeit, da hast du nicht einfach wechseln können, weil du jetzt da wohin hast, sondern der Verein hat weiterhin die Rechte gehabt und hat mir selber zum Schluss passiert, dass ich nicht so wechseln habe können zu einem anderen Verein, weil die Ablöse verlangt haben. Und durch das Postmanurteil hat sie diese Ablösesummen, die haben sie dann auf einmal auf die Spieler dann, das ist dann in 2005, 2006 auf einmal so gegangen, dass die Spieler dann mitkassiert haben, die sogenannte Ablösesumme, was früher gegeben hat. Und so sind natürlich auch dann die Gehälter gestiegen. Und das, wenn man heute im internationalen Fußball anschaut, und der Oberclou war ja dann der Nehmertransfer mit diesen 222 Millionen. Also das ist ja abnormal, weil das ist kein Fußballer der Welt dieses Geld wert. Und wenn man sieht jetzt, wie bei Barcelona manche Spieler jetzt schon mit Verträge Ablösesummen eine Card wird, wann die vorzeitig lösen oder auch jetzt Mbappé. Das kann man sich heute gar nicht mehr in die Vergangenheit vorstellen, was da für Gehälter umschwimmen und alles. Aber es muss immer irgendwem geben, der was zahlt und dadurch ist das so.
So ist es. In den vergangenen Jahren hat sich also einiges im Fußballgeschäft getan. Und weil mir das gerade noch eingefallen ist, wegen Trainingssteuerung, kann mich erinnern, Hermann Gerland war mal bei uns zu Gast. Ich glaube, Martin, du hast das moderiert und da ging es dann auch um die Trainingssteuerung und er hat gesagt, wenn ich immer nur Belastungssteuerung höre, ich muss doch erst einmal belasten, damit ich irgendwas steuern kann. In diesem Sinne sage ich dann vielen herzlichen Dank an meine heutige Gesprächsrunde, allen voran an unseren heutigen Gast, Peter Backholt. Und hoffentlich bleiben Sie dem österreichischen Fußball noch lange als Trainer erhalten, denn dieses Geschäft lebt von Typen und da sind Sie absolut. Alles Gute natürlich auch an Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben. Und noch einmal Gratulation zum Trainer des Jahres im Zuge der Bruno Gala. Also vielen Dank.
Danke schön. Danke.
Sehr gerne und vielen Dank auch an Alfred und Martin fürs heutige
Schönen Abend. Schönen Abend allen noch.
Ja.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen. Am Dienstag, wie bereits erwähnt, bekommt es Sturm Graz in der Champions League mit Sporting zu tun. Anpfiff ist um 21 Uhr und dazu gibt es auch noch unter anderem die Neuauflage des Endspiels der Vorsaison zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Am Mittwoch geht es dann auf Sky mit der Königsklasse weiter. Insgesamt sehen Sie bei uns ja 17 von 18 Spielen live und exklusiv. Danach folgt der Superdonnerstag mit dem Heimspiel des SK Rapid in der Conference League gegen den FC Noah aus Armenien. Am Wochenende folgt die 11. Runde der Admiral Bundesliga. Dazu gibt es Spitzenfußball aus der deutschen Bundesliga und Premier League. Auf Sky ist der Fußball weiterhin zu Hause. Dann darf ich mich bei Ihnen, werten Zuhörerinnen und Zuhörern, recht herzlich fürs Dabeisein und für Ihr Interesse bedanken. Verbringen Sie noch einen erfreulichen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.